Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Wochenrückblick. Jetzt ist man geneigt zu sagen, Leute, letzte Woche wart ihr gar nicht am Start, diese Woche seid ihr Mittwoch am Start, Konstanz ist wohl anders. Recht habt ihr, dem wollen wir auch gar nicht widersprechen. Für einen Wochenrückblick sind wir entweder zu spät, wenn es letzte Woche ist, oder viel zu früh, weil wir sind gerade mitten in der aktuellen Woche. Wir haben es trotzdem gemacht. Letzte Woche haben wir es aus Zeitgründen nicht geschafft. Marvin unterwegs, Julian beruflich unterwegs, außerdem waren die Weeklys auch meines Erachtens wirklich nicht so spannend. Insofern haben wir es dann leider ausfallen lassen müssen. Diese Woche haben wir es nicht nur gemacht, sondern auch vorgezogen, weil sich die Ereignisse schlicht überschlagen haben auf der Zielgeraden und wir das Ganze natürlich auch mit einem Ausblick auf die Survivor Series und NXT TakeOver kombinieren wollen. Deswegen früher als sonst heute dabei. Die Anlässe sind, sag ich mal, in die Augen springend, warum wir das gemacht haben. In diesem Sinne wollen wir die ganze Woche mal aufarbeiten. Woche ist gut. Raw und SmackDown Live. Und wer ist dafür besser geeignet als der heute spontan eingesprungene, umso glücklicher bin ich, dass er da ist, der Nexus 3D, der Marvin.
Genau, der JME, der Jens. Nein, leider nicht, sorry. Genau, hallo. Ich freue mich, hab Bock, weil das war echt eine. Also du hast ja gesagt, wir sind mitten in der Woche und ne, da kann man noch keinen Wochenrückblick, viel zu früh. Aber ich finde, es ist schon so viel passiert, so viel, worüber man sprechen kann und so viel über das man, also was noch passieren wird, halt in der Woche. Von daher finde ich, das ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, um jetzt so darüber zu sprechen, was bei Raw und SmackDown und bei Survivor Series und NXT TakeOver passiert ist, beziehungsweise passieren wird.
Denke ich auch. Und deswegen hört ihr uns auch so früh schon, denn, ja, wie soll man sagen, Raw war Raw, hatte ein, zwei interessante Momente. Manche haben irgendwelche Jacken verbrannt, manche haben Baron Corbin mit Schulterwürfen ausgeschaltet. Alles ganz interessant oder auch nicht. Hier heute für uns definitiv nicht der Schwerpunkt, wobei ja, Dean Ambrose muss man schon fast ein bisschen Mitleid haben. Doch einmal ganz kurz, Marvin, ich muss es kurz machen, weil Dean Ambrose zwar vollkommen neben den aktuellen Ereignissen gerade liegt, er wirkt fast wie verloren. Und da muss man auch sagen, schade WWE, denn man hat sich das vielleicht anders vorgestellt. Wir haben darüber gesprochen, du warst dabei und ich auch, als die Sache thematisiert wurde. Dean Ambrose, der Split von The Shield und wie man Roman Reigns Leukämie-Krankheit da mit zum Gegenstand des Turns gemacht hat. Wir haben uns beide da nicht so richtig glücklich diesbezüglich gefühlt. Du noch einen Zahn deutlicher dich distanziert als ich. Aber was hat man sich dabei WWE gedacht? Man dachte, Mensch, wenn wir diesen Schritt gehen, dann wird Dean Ambrose ganz, ganz viel Heat ziehen, weil der böse Dean turnt gegen seine Shield-Kollegen und auch noch in einem Match, das Roman Reigns gewidmet wurde. Und wie kann man denn, ob dieser schlimmen Krankheit sich so verhalten? Das wird ein Monster-Heel-Turn ohne Ende. Die Leute werden ihn hassen. Und was ist passiert? Nichts. Dean Ambrose ist da, ein bisschen Impact-Marker bekommen haben. Aber seid doch mal ehrlich, Leute. Wenn er diesen Turn jetzt nicht mit Roman Reigns Krankheit verbunden hätte, wäre der Heat viel größer. Ich weiß es nicht. Jetzt hat er ein Segment gemacht, wo er seine Jacke verbrannt hat. Meine Güte. Tja, war es so glücklich, die Sache mit Roman Reigns Krankheit und dem Turn von Ambrose zu verknüpfen? Die Zeit hat gezeigt, es war's wohl nicht, Marvin, oder?
Nee, also hätte ehrlich gesagt auch erwartet, dass das irgendwie einen größeren Effekt hat. Aber irgendwie ist es so recht lahm und auch die Promo, die er dann gehalten hat, als er dann die Shield-Weste verbrannt hat vor laufender Kamera, war so, also er wollte so cool sein wie früher, wie er auch vor seiner WWE-Zeit wirkt, ist halt so wollte halt eben so dieser alte Dean Ambrose beziehungsweise Jon Moxley sein, aber das hat einfach nicht geklappt. So, es kam irgendwie so, diese Dramatik kam halt auch nicht auf und dann hat er so irgendwie so, ja, lieblos diese Jacke da reingeworfen und dann verbrannte sie fertig. Und das war irgendwie alles so wischiwaschi irgendwie. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, wie ein Schluck lauwarmer, wie ein lauwarmer Schluck Wasser in der Kurve, so ungefähr.
Kann man genau, ja, ja, irgendwie sagen. So, da kam gar keine Spannung auf und gar kein Heat und klar, Fans haben gebuht, aber so war er, kann es eigentlich, deswegen war ich verwundert, aber er hat es halt irgendwie nicht gemacht.
Ja.
Also er konnte es nicht irgendwie rüberbringen.
Er konnte es nicht auf die Matte bringen, wie man in Wrestling-Kreisen so schön sagt. Ja, sehe ich ganz genauso. Und da kann man auch, glaube ich, sagen, wenn du cool bist, bist du cool. Wenn du versuchst, cool zu sein, kannst du nicht cool sein.
Und er kann es halt eigentlich. Das finde ich aber, das finde ich seltsam. Irgendwie, weiß ich nicht.
Muss er vielleicht nicht versucht, sondern einfach so sein kann, wie er ist. Bei WWE kann er eben nicht sein, wie er ist. Ja. Da ist er, wie er sein soll. Gut, war nur so eine Seitengeschichte, weil wir beide waren nicht so happy damit, die Sache zu verbinden, Ambrose Turn mit der Krankheit von Roman Reigns. Wenn man sich bei WWE davon irgendwie großen Impact versprochen hat, muss man sagen, 1, 2, 3 Wochen nach dieser Geschichte ist das vorbei, wenn es denn jemals da war. Ambrose wirkt nicht wirklich glücklich in seiner Rolle. Mal gucken, wir wollen das hier nicht weiter ausführen. Meines Wissens ist Ambrose nicht mal Gegenstand der Survivor Series. Das heißt, er wird irgendwie eingreifen oder irgendeinen Mist machen. Vielleicht wird er Nakamura zum Sieg verhelfen. Gott bewahre, irgendwas in der Richtung wird kommen. Aber wir wollen darüber heute nicht sprechen, denn es ist viel mehr passiert. Auch das Obligatorische, man kann mittlerweile fast die Uhr nachstellen, Invasion Angle kam. Diesmal von den Mädels, angeführt von Becky Lynch, die zuerst Ronda Rousey in den Disarmhör nahm und dann mit den anderen Mädels den Ring unsicher machte. Es gab einen riesen Brawl und keiner hat so richtig mitgekriegt. Erst heute bei SmackDown oder gestern Nacht bei SmackDown wurde es eingeblendet. Ja, wie soll ich sagen? Brie Bella hat genug Probleme bekommen für ihren Botch. Sheamus ist bekannt für seine Botches. Und eine Dame ist auch bekannt, gerne mal daneben zu botchen. Oder besser gesagt, richtig zu botchen, denn ein Botch geht ja daneben. Und wenn du daneben botchst, machst du es ja aus Versehen richtig. Also sie hat richtig gebotcht. Naja, Jax, ich weiß nicht, ob sie bei Big Show so ein bisschen gespickt hat. Zumindest hat sie einen lupenreinen Knockout-Punch gegen Becky angesetzt. Das ist ja auch ganz, ganz deutlich mittlerweile zu sehen. Jau, Gehirnerschütterung, gebrochene Nase. Und das war's für die Survivor Series. Was hast du gerade, E-Zigarette oder richtige Zigarette, Marvin?
Nee, richtige Zigarette.
Alles klar, man hört das so schön, wenn du so, so ja, smooth da durchziehst.
Ja, das ist das neue Mikrofon leider. Hm.
Aber ja, aber da kriegen wir auch die Details mit.
Naja, ich hab's jetzt ausgemacht, genau. Ja.
Das Mikro oder die Zigarette?
Nein, die Zigarette, das Mikro läuft noch, alles gut.
Muss ich entscheiden, Marvin, Podcast oder Zigarette, ja.
Ja, naja, genau, jetzt.
Dann gehe ich jetzt eine rauchen.
Nein. Tschüss.
Dann gab es ein, also vieles kann man da jetzt reininterpretieren. Bei SmackDown gab es dann dieses Segment, also bejubelt wurde sie ohne Ende, also fast mehr als sonst, was mich sehr, sehr freut. Bei Raw auch schon. Und dann hieß es, ja, ich kann nicht antreten, die doofen Ärzte sagen, ich darf nicht. Und ich suche mir jetzt eine von euch aus, die das Ganze für mich.
Ja, warte, du machst ein bisschen zu schnell. Lasst uns doch erstmal über die Invasion sprechen und über den Botch von Nia Jax, bevor wir dann quasi, weil ich meine, gestern vor SmackDown war ja schon, sage ich mal, eine große Diskussion, weil erstens war es noch nicht ganz klar, ob sie ausfallen wird. Das hatten dann verschiedene Reporter dann bestätigt. Und vielleicht erstmal, weil du hast es ja auch so in Einklang mit Brie Bella und den ganzen früheren Botches jetzt, die jetzt in kürzester Zeit irgendwie passiert sind, genannt. Aber ich finde, man muss bei Nia Jax noch so ein bisschen differenzieren, weil das war halt bei Nia Jax einfach eine Faust ins Gesicht. So, das ist halt so, würde ich jetzt mal so sagen, so das 1x1 im Wrestling, wie man einen Punch schlägt. Ne, so scheinbar, aber so dieses 1x1 ist halt bei Nia Jax noch nicht ganz angekommen und deswegen finde ich, kann man hier sie deutlich mehr kritisieren als jetzt beispielsweise eine Brie Bella. Davon mal abgesehen, dass ich finde, dass man bei Nia Jax im Gegensatz zu Brie Bella noch viel mehr, sage ich mal, sieht, dass sie noch grün hinter den Ohren ist und dass es dann doch deutlich gefährlicher ist, sie in so eine Position zu stecken, in der sie halt nun mal ist. Und ich finde, das war einfach nicht nur falsch kalkuliert, sondern das war einfach gefährlich, wie sie so mit voller Wucht ihr ins Gesicht gehauen hat, so. Und halt auch so, das wirkte halt fast schon wie so aus Affekt, so, weil das war jetzt keine Szene, wo die ganzen Kameras irgendwie drauf waren und die irgendwie so ein Spot sein sollte. Von daher fand ich das schon ziemlich heftig und sehr gefährlich. Und Nia Jax meiner Meinung nach sollte nicht jetzt erstmal nicht mehr in den Ring steigen. Siehst du das auch so?
Bitte?
Siehst du das auch so oder sagst du es nicht so dramatisch?
Also, solche Sachen können immer passieren. Das ist so. Es passiert bei einigen eben etwas häufiger. Nia Jax ist nicht immer ungefährlich für ihre Mitworkerinnen. Dieser Schlag, den sie da genommen hat oder den sie da ausgeteilt hat, das ist eigentlich ein Routineschlag. Ne? Also eben, ja. Da darf eigentlich nichts passieren bei solchen Geschichten. Er wurde relativ sloppy ausgeführt. Ich weiß gar nicht, ob sie da überhaupt richtig hingeguckt hat, was sie da gemacht hat. Aber es war auf jeden Fall kein getimter Schlag, wo sie alles im Griff hatte, um ihn dann entsprechend souverän vorher stoppen zu lassen oder an eine körperliche Stelle zu bringen, wo es vielleicht nicht ganz so weh tut. So, das war es nicht. Es war wirklich wie beim Boxen voll auf die Fresse. So. Und das sollte nicht passieren. Sie wird allerdings gleichwohl Sonntag im Ring stehen, im Survivor Series Team der Raw Mädels und wird da auch wieder arbeiten. Also, es kommt nicht von ungefähr. Nia Jax, da muss man immer mit sowas rechnen, dass sowas passiert. Macht's nicht besser, aber es wird sich nicht ändern. Zumindest wird sie jetzt nicht suspendiert oder sowas in der
Art. Nein.
Da bin ich mir ganz sicher.
Aber ich finde zumindest, dass sie, sag ich mal, Storyline-mäßig auch ein paar Konsequenzen tragen, indem sie beispielsweise als erster eliminiert wird. Ich finde halt immer so, sie hat schon sehr, sehr viele Freifahrtsscheine erhalten und ich finde, das sollte einfach alarmieren, dass man vielleicht gucken sollte, okay, die ist vielleicht einfach auch noch nicht bereit, irgendwie im Main Roster eine große Rolle zu spielen. Und sie hat schon viel zu große Rollen gespielt, meiner Meinung nach, im Main Roster. Also ich fand's schon.
Das wird noch mehr.
Ja, ich fand's schon echt heftig, muss ich sagen. Also ja, und ich halt, auch. Weil die ganze, das war halt alles so gut gemacht und wie du gesagt hast, so Becky Lynch ist, das wird irgendwie immer in den letzten Wochen, habe ich das Gefühl, immer besser. Einfach ein absoluter Topstar. Also sowohl ihre Präsenz in den sozialen Medien, finde ich, und als auch in den Shows, das ist so großartig erzählt. Und so gut gemacht, die war einfach der größte Star an diesem Abend. Und das gut eingestiegen eben mit der Armbar gegen Ronda Rousey und dann wirklich einfach wie ein krasser Motherfucker dann da rausgekommen. Team Raw stand im Ring, dachten sich so, okay, was kommt die jetzt alleine? Was macht sie? Und dann hat sie da ihre ganzen anderen Kolleginnen da am Start. Ich fand, das wurde einfach mega gut erzählt und deswegen umso trauriger, weil ich mich mega auf dieses Match gefreut habe, Becky Lynch, Ronda Rousey. Halt echt, also es ist echt, es tut mir echt mega leid.
Dann lass uns mal, also ganz kurz, ich glaube, Nia Jax wird keine Konsequenzen davon tragen. Ich glaube, dass Nia Jax vielleicht sogar Soul Survivor bei Raw wird, denn dafür ist sie derzeit einfach zu groß gemacht worden. Sie wird Übergangsgegner für Ronda Rousey sein, für die nächsten Shows, da bin ich mir relativ sicher. Und du hast es eben gesagt, da möchte ich kurz drauf zu sprechen kommen. Du hast dich auf das Match sehr gefreut und bist jetzt ein bisschen traurig, dass es nicht stattfindet. Kann ich absolut verstehen. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich bin sogar der Auffassung, dass es für Becky nichts Besseres geben konnte, als dass dieses Match jetzt nicht stattfindet. Warum? Weil dieses Match, wenn Becky, wie sagt man so schön, keep the pace up, wenn Becky so weiter overbleibt, ist das Match Rousey gegen Lynch eins für WrestleMania oder für den Royal Rumble. Hier wäre die Paarung Becky gegen Rousey und der Fenner liefen rausgegangen, weil Rousey definitiv gewonnen hätte. Also da bin ich mir so sicher, dass Ronda Rousey nicht verloren hätte. In so einem
eigentlich schon, ne?
Ja. 0815 Pay-Per-View, nicht böse sein, aber diese brandübergreifenden Matches jucken doch keinen Schwanz.
Ja, oh, aber Survivor Series will man ja immer groß aufziehen, ne? Also WWE glaubt, dass das eine ganz große und wichtige Show ist.
Ja, aber hast du auch recht, aber eigentlich ist es doch ein besseres Freundschaftsspiel. wenn der Champion des einen Brands gegen den anderen Brand-Champion antritt. Da ist doch, da geht's ja um nichts. Keiner verliert den Titel. Es ist ein besserer Showkampf sozusagen. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Und ich finde Charlotte, dass Charlotte jetzt gegen Ronda rangeht, finde ich gut. Charlotte war eigentlich, wenn man den Gerüchten glauben darf, war Charlotte für ein Match gegen Rousey bei Mania 35 vorgesehen. Ich möchte bei Mania lieber Rousey gegen Becky Lynch haben. Und dann am besten auf Augenhöhe, in Anführungszeichen. Weil bei der Survivor Series, so komisch das jetzt klingt, wäre Lynch gegen Rousey nicht auf Augenhöhe gewesen, weil Rousey einfach noch viel zu viel beschützt wird derzeit. Da wird es keinen Kratzer geben. Bis zum Rumble nicht, vielleicht sogar bis Mania nicht, wird es bei Rousey keinen Kratzer geben. Das glaube ich einfach nicht. Und deswegen bin ich sogar ein Stück froh, dass Becky jetzt hier nicht gegen Rousey antritt. Gut, ich gebe dir auch recht, das Match hätte gut sein können und Becky hätte verlieren können ohne Gesichtsverlust oder sogar noch gestärkt daraus hervorgehen, je nachdem, wie man es inszeniert hätte. Hast du völlig recht. Nur ich traue dem Laden schon lange nichts mehr zu.
Ja.
Und deswegen...
Ich verstehe auch deine Argumentation, also da hast du auch durchaus recht, weil ich glaube auch nicht, dass Rousey das verloren hätte. Und ne, wenn wir jetzt noch eine Dimension weitergehen, wir bekommen jetzt ja... Oder beziehungsweise sagen wir es anders. Wir haben jetzt quasi das Match Becky gegen Ronda aufgespart und könnte damit theoretisch, wenn man denn möchte, bei WrestleMania stattfinden. Mit dem richtigen Aufbau kann das meiner Meinung nach einer der Top-Matches werden.
Definitiv. Ja. Denke ich auch. Das ist so ein Money-Making-Match in Anführungszeichen. Das genau, kannst du verkaufen. Ja.
Gerade jetzt, weil es halt eben nicht, weil es hätte stattfinden sollen, aber jetzt nicht mehr stattfindet, so hat man das Potenzial, es super zu verkaufen.
Sehe ich genauso. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man mit Becky weiter, sag ich mal, das Feuer aufrechterhalten oder das Feuer weiterhin so brennen lassen? Warum frage ich das? Wir alle haben ja SmackDown gesehen. Da hat sie ja Charlotte ausgesucht. Und was Becky da gemacht hat bei diesem Segment, ist für mich und für andere auch ein lupenreiner Faceturn. Ohne dass er irgendwie ausgesprochen worden wäre, benimmt sich Becky seit Dienstag, oder zumindest am Dienstag, ich will da auch nicht zu viel reininterpretieren, aus meiner Sicht am Dienstag, wie ein Babyface. Sie hat sich bei den Fans bedankt für die Reaktion. Sie hat in einem für mich unsagbar peinlichen Moment Charlotte umarmt, was deplatzierter nach der Fehde schwerlich sein könnte. Man kann es immer noch erklären, die beiden haben sich bekriegt, sie waren Freundinnen und jetzt haben sie den Respekt voneinander wieder und nehmen sich in den Arm, was weiß ich. Auf mich wirkte es komisch. Vielleicht lenkt WWE tatsächlich ein. Give the people what they want. Ich weiß nur nicht, ob das für Becky gut oder nicht gut ist. Denn was hat Becky so bombig gemacht? Nicht,
dass das ist halt der Punkt, ja.
Das Face war, das war sie vorher auch beliebt, war sie auch schon. Nein, der Turn hat sie zu, das war dieser kleine Schubser, der Becky zu mehr gemacht hat. Und du hast es so schön gesagt, Marvin, ihre ganze Inszenierung dieser Rolle. Ihr müsst euch mal ihren Twitter-Account angucken. Da haut die Sachen raus, Sprüche, Fotos. Also da das Kayfabe perfekt, was sie da über ihren Twitter-Account macht. Ganz große Klasse. Sie lebt dieses Gimmick. Und jetzt als Babyface, ich hoffe, alleine Marvin, so richtig glücklich bin ich noch nicht.
Nee, ich verstehe dich. Vor allem, und das ist halt immer das Problem, und das ist, was WWE auch nicht checkt, laut deren Auffassung müssen Babyfaces halt auch immer nur das machen, erstens alles für die Fans und sie glücklich machen und kriegen da damit sofort so eine Oberflächlichkeit. Und Becky Lynch hat eben durch den Heel-Turn halt bewiesen, stand für etwas, ne, und hat einfach verschiedene Charakterfacetten gezeigt und so, und wie gesagt, ich sehe das genauso. Und dann mit Charlotte, okay, wäre es bei dem Handshake geblieben? Ich hätte eh besser gefunden, wenn man Asuka genommen hätte. Da haben die Fans auch am meisten reagiert, tatsächlich.
Überraschenderweise, aber genau, es war so.
Genau, weil, ne, das ist ja auch so ein Dream-Match, was man sich meiner Meinung nach so vorstellen kann. So, aber so diese Umarmung und so, das hat das wirklich alles so ein bisschen zunichte gemacht. So, natürlich, ne, ich meine, wie oft hatten wir, ne, eine Woche passiert das, andere dann wieder das. So, ne, ich kann mir genauso gut vorstellen, dass so, wenn Becky Lynch dann wirklich wieder aktiv eingreifen darf, dann wird sie auch wieder genau die gleiche Rolle haben können, so, ne. Man kann ja auch jetzt gegen argumentieren, das ist jetzt einfach so eine Beilegung der Fehde zwischen Charlotte und Becky Lynch, ne, ähnlich vielleicht wie auch bei Kevin Owens und Sami Zayn, ne, so, ne, Freundschaft, Krieg, Feindschaft, alles, ne, so wie du auch gesagt hast. Aber so diese Umarmung hätte echt nicht sein müssen. Und ich hab halt immer Angst, wenn WWE halt Faces darstellen will, dann haben wir auch schon tausendmal drüber geredet, dann haben sie diese Face-Schablone und so weiter, dann verliert der Charakter halt seinen Zauber. Das war bei Daniel Bryan so. Das war, der seinen Zauber übrigens jetzt zurückgewinnt.
Da sprechen wir gleich drüber. Wird genau. Geil, ja.
Und Becky Lynch, wenn sie jetzt wieder Face ist, weil ich meine, was sie war Face, als sie SmackDown Women's Champion war beim ersten Mal. Und was war? Das ist die Gimmick, ich möchte gegen jeden antreten, ich bin Fighting Champion und ich mache das für die Fans, weil ihr seid die Geilsten. Das sind immer so diese Face-Sachen. Ne, so, das kannst du, ne, kannst du auf AJ Styles anwenden, das kannst du auf John Cena, die haben sogar eigentlich fast ein gleich ähnliches Wortrepertoire. Und das ist halt das Problem und das hoffe ich, dass bei Becky Lynch halt nicht der Fall ist, weil so wie sie gerade ist, ist es halt super. Und vielleicht sollten wir uns alle auch mal, und das würde vielleicht dann auch WWE gut tun, uns vielleicht so ein bisschen von diesen Einteilungen Face Heel ein bisschen lösen und die Charakter oder die Charaktere sich einfach mal so selbst entwickeln lassen und dann so muss man nicht immer eine Sache sein, aber so WWE will, dass es immer eine Sache ist und das ist das Problem.
Ja, schön gesagt. Es gibt bei WWE leider im Moment nur schwarz und weiß. Das ist so. Also Steve Austin war so ein schönes Mittelding. Da hast du die Farbtöne noch drin gehabt. Steve Austin war ein Typ, sozusagen. Und was das, was du gerade gesagt hast, auch unterstützt. Ich meine, nicht nur du und ich sind ob dieses vermeintlichen Turns. Ich will es noch mal ein bisschen zurückhaltender formulieren, wobei das für mich aus WWE-Logik-Perspektive eindeutig war. Nicht nur du und ich waren ob dieses vermeintlichen Turns etwas zurückhaltend, auch die Fans in der Halle. Wenn du dir das Segment nochmal anguckst, nachdem sie Charlotte ausgesucht hat, hat sie da, glaube ich, erst diesen Handshake gegeben, dann hat sie so ein bisschen geguckt und gezögert, dann hat sie in einer so Hauruck-Aktion sie in die Arme gerissen, so, ja, ich überwinde jetzt die Brücke und springe über meinen Schatten. Das war der Moment, wo Vince und Konsorten gehofft haben, dass die Halle durchdrehen würde. Sie tat es nicht. Sie hat das irritiert zur Kenntnis genommen und genau wie du und ich eher mit fragenden Gesichtern das quittiert. Vince wollte hier einen riesen Pop. Den hat er nicht bekommen. Es sollte kein wundern, warum der Pop nicht kam, weil es vollkommen out of nowhere war. Genau, es war ein Turn out of nowhere, so wie Randy Orton sonst nur die RKOs auspackt, so nach dem Motto. Das war irritierend, um es mal so zu sagen. Gut, also was das jetzt für Konsequenzen erstmal für Becky Lynch hat, dass sie nicht gegen Ronda ran darf oder ran muss, da sind Marvin und ich so ein bisschen geteilter Auffassung. Wie es mit Becky Lynch weitergeht, wird man genauso mit Spannung verfolgen dürfen. Ich hoffe, dass es weiterhin mit ihr so gut weitergeht, denn wie gesagt, sie ist immer noch, auch da möchte ich Marvin absolut zustimmen, sie ist immer noch Becky Lynch. Man sieht sie, man erkennt sie sofort, aber sie hat sich auch optisch in Nuancen etwas verändert. Achtet mal drauf, im Vergleich zu vor dem Turn. Da hat sich doch nicht viel, aber so kleine Details haben sich verändert. In der Art, wie sie auftritt, wie sie guckt, Frisur, Outfit, solche Geschichten, hat sich ein bisschen was getan. Ich hoffe inständig, dass WWE es nicht vergeigt. Und indem ich das sage, weiß ich eigentlich schon, was passieren wird, aber hoffen wir das Beste. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt.
Genau, wir müssen abwarten. Ist halt jetzt auch die Frage, wie lange sie wirklich ausfällt und wie es dann wirklich für sie weitergeht, wie man das am besten dann erzählt. Es bleibt absolut. Echt, also das bleibt tatsächlich echt noch spannend und interessant abzuwarten.
Ja, zumindest haben diese beiden Ausgaben, insbesondere die jetzt von uns besprochene Smackdown-Ausgabe, die wir jetzt besprechen wollen, Smackdown-Ausgabe, es geschafft, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Ich freue mich wahnsinnig auf die Survivor Series, muss ich sagen. Aus bestimmten Gründen, die wir nachher, wenn wir die Matchcard auch nochmal kurz durchgehen, auch ansprechen wollen. Genau.
Vielleicht noch einen Satz zu Raw, weil gerne. Jetzt haben wir ja war ja auch in den News, dass Raw nicht mehr überziehen darf. Der Overrun ist offiziell Geschichte. Also reine 3 Stunden Raw mit halt inklusive Werbung. Und viele haben gesagt, oder viele hab ich gelesen, Twitter, Internet, und dass die Show tatsächlich dann dadurch doch ein deutlich angenehmer war. So an sich, muss ich sagen, fand ich den Rest der Show nicht sonderlich spannend. Also einzig, wo man vielleicht noch kurz ein Wort verlieren kann, ist halt die Brock Lesnar-Sache. Da fand ich, sah es sehr gefährlich aus, wie er einen der Singh Brothers da auf den Kopf, Nacken hat fallen lassen bei einem German Suplex. Aber ansonsten ist nicht viel in der Show passiert.
Naja, er hat sich schon ordentlich verletzt, der gute Sunil Singh.
Ja, ist er tatsächlich verletzt?
Nach allem, was ich gehört habe, soll sich sogar das Genick gebrochen haben.
Was? Echt? Ach krass, das wusste ich gar nicht.
Ich meine, er hat sich übelst verletzt. Was es jetzt genau ist, muss ich nochmal nachgucken. Ich habe auch noch nicht den Observer gehört. Aber das ging mal nach hinten los. Und ach, das krass. Würde ich, gut, können wir jetzt ja auch nochmal kurz tatsächlich an dieser Stelle ansprechen. Diese Singh-Brüder, ich finde sie ja großartig, muss ich gestehen. Aber man muss bei ihnen immer so ein bisschen Angst haben. Das ist noch gar nicht so lange her, dass Randy Orton die beiden damals aufs Kommentatorenpult geschleudert hatte und selbst kurz nach dem Move so diesen was habe ich da gemacht Gesichtsausdruck hatte, weil er sie wirklich in höchstem Bogen über und auf das Pult geschmissen hatte. Die gehen wirklich dahin, wo es weh tut. Und als Lesnar da seine German Suplessen hat folgen lassen, da hatte ich das Gefühl, die könnten so wie in der Schwerelosigkeit durch den Raum fliegen, so leicht sind die, so schmeißt er die durch die Gegend, so ungefähr. Und natürlich fallen die nicht wie ein John Cena oder wie ein Goldberg, die bringen ja ganz andere Masse mit, die haben sich fast überschlagen bei dem German Suplex oder bei allen sozusagen. Und ich meine, es war Sunil Singh, der sich hier übelst verletzt hat. Und ob das mit dem Genickbruch wirklich ist, muss ich nachgucken. Aber der hat richtig einen mitgekriegt. Und ja, Lesnar ist bekannt nicht dafür, dass er zulangt.
Ja, natürlich sowieso. Also das stimmt schon.
Müssen wir nochmal nachgucken. Ich meine, das irgendwo gehört zu haben.
Kann sein, aber vor allem, weil Lesnar ja dann es ist Sunil Singh, ich weiß es gerade nicht, dann sogar nochmal ein zweites Mal packt und dann nochmal einen German Suplex ansetzt. Also das wäre schon heftig.
Ja gut, Hiromu Takahashi hat auch bis zum bitteren Ende sein Match nachgebrochen, im Genick also, noch durchgeworkt und noch einen Finisher geschluckt, aus dem er ausgekickt ist. Also,
ja, das ist ja auch unglaublich, ja.
Die ziehen das durch. Also ich meine, Takahashi ist, glaube ich, sogar unmittelbar danach zusammengebrochen backstage. Also die sind nicht ganz normal teilweise. Und nee, deswegen, wir werden das prüfen. Ich will jetzt auch nicht sagen, Genickbruch und das ist so. Ich habe es gehört. Also zitiert mich bitte nicht. Ich werde das verifizieren und dann kriegt auch noch eine Info von uns, aber gemunkelt wurde, dass er sich hier verletzt haben sollte. Und zwar nicht einfach so aus Spaß, sondern schon eine üble Geschichte. Und wenn du siehst, wie die gelandet sind, dann ist das jetzt auch nicht völlig abwegig, auf solche Ideen zu kommen.
Das stimmt. Ja.
Gut, das würde ich gerne im Hinterkopf behalten, diese Geschichte, denn bei SmackDown hat sich auch was getan. Brock Lesnar wird nicht gegen AJ Styles antreten. AJ Styles ist jetzt ja bekanntlich nicht mehr Champion seit gestern Nacht.
Was ist denn passiert?
Hä? Du willst mich verarschen?
Nein, das sollte so. Weißt du, wir spielen gerade.
Ach so.
Ich bin der unwissende Fan und du darfst jetzt erzählen, was passiert.
Ich dachte schon, du weißt jetzt hier gar nichts. Also WWE doch, ist eine Wrestling-Liga. Also Wrestling so. Ist so catchen.
Ich dachte, Showkampf. Wir spielen sprechen gerade über Golf.
Ja, das ist ja
Golf. Ist
cool. Golf. Erzähl doch mal. Ja. So, also, wie gesagt, das ist alles faszinierend, was hier gelaufen ist. Letzte Woche, vor Crown Jewel, hat Daniel Bryan gegen AJ Styles gekämpft, als Babyface gegen Babyface, und Daniel Bryan hat aufgegeben. Es kommt selten vor, dass ein Babyface, insbesondere ein Top-Babyface, sagen wir schon mal Top-Babyface, das ist Bryan immer noch, gehaltstechnisch sowieso und auch was das Standing angeht auch. Er hat gegen Styles verloren und musste tappen. Das kommt, wie gesagt, selten vor. Wenn Vince sowas macht, will er ein Zeichen setzen. Die Zeichen der Zeit wurden von vielen Fachleuten erkannt oder sie meinten, erkannt worden zu sein. Das war's für Bryan. Ich gehörte dazu. Ich bin zwar kein Fachleut, aber ich war auch der Auffassung, dass Bryan erledigt ist.
Fachmann.
Ich bin auch ein Fachleut, sagt ja. Marvin. So, jetzt kam auch alles, wie sie es gehört, Brian wird downgegradet, sollte im Survivor Series Team von SmackDown antreten, da wo die obere Midcard eben zu finden ist. Nun kam es anders. Neues Match bei SmackDown und es deutete sich in den letzten Wochen schon so ein bisschen an, dass Brian manchmal Sachen gesagt hat, die so ein bisschen komisch rüberkamen für einige. Jetzt zu Beginn auch wieder. Ich fand es ehrlich gesagt cool, als Brian sagte, du, Styles, hör mal auf, hier meinen Namen zu nennen. Ich habe dir gesagt, wenn du das nochmal ohne Grund machst, dann gibt's auch eine Fresse. Und dann hat Styles gesagt, meines Erachtens hat Brian sich hier nicht ganz konsequent verhalten, denn Styles sagte, finde ich mit Grund, wieso, wenn mich irgendjemand fragt, wer der beste Worker ist, mit dem ich im Ring stand, soll ich nicht Daniel Bryan sagen? Also eigentlich gab es doch einen Grund, den Namen zu nennen. Egal, Brian war es egal und er hat Styles voll verprügelt. Der Brawl sah nicht übel aus, muss ich gestehen, die haben sich da ordentlich gegeben. Und am Ende des Tages wurde dann ein weiteres Match angesetzt zwischen den beiden um die Championship. Das Match
also erstmal.
Ja, okay, mach du mal.
Genau, erstmal kurz, wie du sagst. Gute Einführung, mega unterhaltsam. Daniel Bryan wirkte richtig cool, aber ich finde, man konnte anhand dessen, also zumindest ich nicht, ich möchte jetzt hier nicht von mir auf andere schließen, aber jetzt nicht daraus lesen, was dann im Main Event tatsächlich passierte.
Nee, das stimmt. So. So weit, so gut. Also ich fand, das war richtig interessant, weil Brian out of nowhere zum Titelmatch gekommen ist. Und für mich war irgendwie klar, das muss er jetzt gewinnen. Also warum nochmal?
Okay.
Ja, weil warum nochmal? Warum sollte Brian nochmal jetzt antreten? Also das habe ich, er war in der Midcard, er war im Survivor Series Team, er hat getappt, also sein Schicksal war besiegelt. Wenn er jetzt nochmal ein Match gegen Styles bekommt, so kurz vor der Series, dann ist das kein Pausenfüller für zwischendurch, dann muss da irgendwas kommen. So kam's. Wieder gutes Match zwischen den beiden. Und am Ende hat tatsächlich Styles verloren. Das Finish war natürlich alles andere als clean. Also das war schon, sag ich mal, dirty. Erstmal war der Referee ausgenockt. Dann hat Brian Styles voll in die Eier getreten, um dann den High Running Knee Kick nachzusetzen. Als der Three Count durch war, gab's einen großen Pop. Es war kein überragender Pop, aber er war groß. Und dann kam etwas, was mich persönlich, ja, ich kann es ruhig sagen, gefreut hat. Brian turnte, er hat Styles übelste Tritte ins Gesicht gegeben. Und hier kann sich Nia Jax mal eine Scheibe von abschneiden. Die waren ganz schön gefährlich. Wenn Brian nämlich da einen Fehler macht, dann war es das mit Styles und seiner Nicht-Gehirnerschütterung. Dann kriegt er richtig einen weg. Bei Brian muss ich mir da gar keine Gedanken machen oder muss ich kaum in der Gedanken machen. Der worked unglaublich safe. Er hat zweimal diese Trittkanonade abgelassen auf Styles. Nix passiert soweit. Und nu ist er Champion. Er hat einen herrlich leicht gestörten Psychoblick drauf gehabt. Ich fand es großartig. Was das für Konsequenzen bei der Series hat, darüber sprechen wir gleich. Erstmal Brian geturnt, Champion. Wie hast du erstmal diesen Moment empfunden, die Umsetzung? Und ja,
Marvin. Also mir war klar nach dem Low Blow, dass da kommt ein Heel-Turn, weil ich fand die Reaktion des Publikums nämlich so großartig da, war alle so wirklich so was, so, ne, so, wie nennt man, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, aber halt so, genau, überrascht, erschüttert waren und so, das kann doch nicht sein und Daniel Bryan hat das so gut gemacht, einfach so, dieser Blick einfach nach, so fast schon fragend, so nach dem Motto, hat das jetzt wirklich getan, hat das getan und er hat's getan und das war einfach so gut und cool gemacht. Genau, erst der Tritt in die Eier, dann harter Finisher, Running Knee und Double Knee, keine Ahnung. Und dann hat er tatsächlich gewonnen und die Fans freuten sich so im Verhalten, weil sie schon verunsichert waren. Okay, das war ja jetzt mega unfair, so das macht doch unser Daniel Bryan nicht. Und dann wirklich eine sehr harte Post-Match-Attacke. Das war ein cooler Heel-Turn, definitiv. Und ganz ehrlich, meiner Meinung nach ist Daniel Bryan das geborene Aushängeschild als Top-Babyface. Hat man bisher nicht gemacht. Seit seiner Rückkehr unter ferner Liefen war alles gar nicht geil, meiner Meinung nach. Sie fäden, alles lief nicht gut. Deswegen, mein Gott, Heel-Turn kann er auch, kann er mit Sicherheit. Ich mag ihn lieber als Face, aber ich glaube, das wird eine richtig coole Zeit jetzt.
Glaube ich auch.
Also, das kann ich mir schon vorstellen.
Ich habe mich riesig gefreut. Gar nicht so über den Titelgewinn. Der wirkte wirklich random für mich. Das war, also es gibt Momente, da passt es und der passierte out of nowhere sozusagen. Aber der Turn, den fand ich großartig. Ich habe Brian damals kennengelernt, als ich wieder anfing mit Wrestling, als er Heel war. Und ich fand ihn großartig. Ich fand ihn lustig. Er ist auch ein super Babyface. Aus irgendwelchen Gründen setzt man ihn allerdings aber entsprechend nicht so ein. Die Sache scheint derzeit für Styles vorgesehen. Nun gut, soll es eben so sein. Pardon, jetzt habe ich mich verschluckt.
Alles gut.
So, was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, Brian turned. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso kam das alles? Das habe ich jetzt heute ganz viel über Twitter oder bei uns auf der Startseite oder im Forum gelesen. Was war denn da los? Also, wenn man den Insider-Informationen, die es ja immer dann so gibt, glauben darf, wollte Brian den Heel-Turn seit Wochen. Was tippst du denn da immer, Marvin?
Sorry, ist das so laut?
Ja, total. Ja,
ich hab das für. Ich wollte das gerade die News fertig machen für das.
Ach so, ja, mach. Kannst YouTube. Du leise tippen oder irgendwie.
Nee, meine Tastatur ist so. Meine Tastatur ist so konzipiert, dass das so klackt. Ich mag das irgendwie, wenn ich das selber beim Schreiben höre. Aber gut, ich mach das gleich. Erzähl weiter, Verzeihung.
Nein,
ich mach mir aber eine Zigarette an, wenn das okay ist.
Ja, rauchen finde ich gut, das ist gut. Okay. Dann hole ich mir gleich ein Bier.
Ja.
Wenn du sprichst, hole ich mir ein Heineken. Es ist lange, dass ich Bier getrunken habe. Aber heute gönne ich mir mal eins. So.
Hast du verdient.
Habe ich mir verdient, würde ich auch sagen. So, irgendwas wollte ich sagen, wenn ich nur wüsste, was.
Ja, jetzt
Brian Turn, ich habe mich gefreut.
Nee, genau, du hast.
Wie kam es dazu? Brian wollte den Turn selber seit Wochen. Das ist kein Geheimnis. Brian war mit der Art und Weise seiner Babyface-Inszenierung auch, so wie du auch gesagt hast, selber wohl nicht 100% zufrieden, hat wohl irgendwie immer auf Vince jetzt nicht, sag ich mal, Druck ausgeübt, aber ist immer wieder angesprochen. Die Initiative zu diesem Turn ging wohl definitiv von Brian aus. Also wer glaubt, und auch ich gehörte dazu, dass das jetzt eine Art Bestrafung hätte sein können für sein rebellisches Verhalten, nicht mit nach Saudi-Arabien zu fliegen, das war es wohl nicht. Brian selbst wollte diesen Turn. Und er wird seinem Charakter, seien wir ehrlich, der war in den letzten Monaten festgefahren, neue Facetten geben. Warum man das Ganze jetzt so kurz vor der Series gemacht hat, das war nicht Brians Idee. Das war tatsächlich Vince. Vince wollte auf der Zielgeraden einen richtigen Paukenschlag. Er hat gesagt, verdammt nochmal, Becky fällt uns aus. Das können wir nicht beeinflussen. Scheiße. Aber wenn schon sowas auf der Zielgeraden durcheinander gewürfelt wird, dann würfeln wir es mal richtig durcheinander. Lynch können wir nicht beeinflussen. Brian zu turnen und ihm den Titel zu geben, das können wir beeinflussen, hat Vince gesagt. Und die Entscheidung, dass Brian turnt und den Titel bekommt, ist wohl am Nachmittag, was man so hört, vor der Show erst gefallen. Das war eine ganz kurzfristige Aktion. Und warum? Ja, wie immer. Vince wollte, he wanted to shake things up a little bit, so nach dem Motto. Was Vince ja immer gerne möchte, so ein bisschen abshaken. Er meinte, irgendwie ist die Series ein bisschen festgefahren. Er hatte recht, meines Erachtens. Styles gegen Lesnar juckte kaum jemanden, muss ich sagen. Wir haben es letztes Jahr gehabt, das Match war okay, aber nochmal, keine Ahnung. Viele sind mit Styles als Fan, als Champ zufrieden, viele finden ihn ein bisschen farblos, ich gehöre zur zweiten Fraktion, aber das ist Geschmackssache. Fakt ist, dass da wirklich ein bisschen 40815 war. Mit so einem Paukenschlag hat Vince das geschafft, was der Aufbau vorher nicht im Ansatz schaffen konnte. Er hat für unglaublich viel Gesprächsstoff gesorgt und die ganze Wrestling-Welt ist jetzt darüber am Diskutieren, was das alles brachte. Meines Erachtens, man darf sowas nicht zu häufig machen. Da kann Marvin gleich noch mehr zu erzählen, was dann passiert. Er hat das Buch ja gelesen von Brian Alvarez. Meines Erachtens, große Aktion. Ich fand's gut. Freue mich auf die Series. Und den Turn haben wir ja schon besprochen, Marvin. Erstmal deine Meinung zum Turn, ob es gut oder schlecht war. Oder wollen wir gleich über das Match gegen Lesnar sprechen?
Nee, sprechen wir erstmal noch mal kurz über den Turn. Ich habe es ja gerade eigentlich schon gesagt, aber das bestätigt auch noch mal eigentlich das, was du jetzt auch hinzugefügt hast. Man merkt einfach, dass es irgendwie, dann nimmt man Daniel Bryan das halt auch wieder ab und dann ist es relativ schnell auch schon wieder sehr gut, weil man wirklich gemerkt hat, so diese auch gewissermaßen Erleichterung bei ihm und man konnte quasi in seinen Handlungen sehen, wo er so sich selbst so klar wurde, okay, das ist ja ganz einfach, wenn ich nicht immer nur der gute, liebe Junge sein muss. So, wie schnell kann ich dann einfach auch einen Titel gewinnen, weil nach dem Tritt in die Eier, so war er wirklich quasi wie selbst überrascht und hat das Publikum so fast schon provozierend so angeguckt, so, habe ich das wirklich gerade getan? Und ich fand es einfach super erzählt. Und ich glaube, das kann echt schon ganz gut werden. Und jetzt haben wir natürlich noch ein sehr, sehr krasses Match, ne, mit Daniel Bryan gegen fucking Brock Lesnar, ne?
Genau. Also das ist auch der Grund, warum ich mich so tierisch über diese Änderung gefreut habe. Ich weiß noch, das ist ewig her. Da haben wir bei irgendeinem Q&A, da waren wir noch nicht live, mal drüber gesprochen, Matches, die wir gerne mal sehen wollen. Da warst du, glaube ich, sogar mit dabei.
Ja, da war ich dabei.
Und das war zu einer Zeit, als Bryan, seine Karriere war vorbei und es gab keinerlei Hinweise, dass er jemals wieder, zumindest bei WWE, zurückkommen könnte. Und da habe ich, meine ich, gesagt, was ich immer gerne sehen wollte. Entweder ich habe selbst gesagt oder ich habe mit ins Horn gestoßen, als das gekommen ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich das Match unbedingt haben wollte. Da wurde das Match genannt Bryan gegen Lesnar. Entweder ich habe es gesagt oder ein anderer und ich habe mitgemacht. Ich weiß es nicht. Aber es ist ein Match, das ich immer sehen wollte, weil ich so gespannt war oder immer noch bin, wie man dieses David gegen Goliath-Ding umsetzen wird. Jetzt auf der Zielgeraden kommt das Match. Ich freue mich immer noch wie Bolle darüber. Es ist mir etwas zu kurzfristig. Die Vorzeichen, muss ich auch sagen, könnten schlechter nicht sein für diese Paarung. Wobei, das sind auch vielleicht nur vermeintliche Vorzeichen. Warum? Die Vorzeichen, die ich meinte, sind deswegen schlecht, weil A, das Match kurzfristig auf die Card kam, viel proben können sie nicht. Andererseits, wenn das Match längerfristig gewesen wäre, wer weiß, ob sie so viel Zeit sich genommen hätten für die Proben. Ob es da irgendwie nicht feste Schedules gibt von WWE, weiß ich jetzt nicht so genau. Allerdings, Lesnar, so hört man immer wieder, will ja eigentlich Richtung UFC. Andererseits ist da noch gar nichts fix. Bisher ist überhaupt nichts safe mit Brock Lesnar und UFC. Dave Meltzer sagte so schön, keiner weiß im Moment, was Brock Lesnar macht oder was er vorhat. Vielleicht hat er nie vorgehabt, Richtung MMA zu gehen und hat das nur alles gemacht, um bei WWE bessere Konditionen rauszukriegen für einen eventuellen Vertrag. Vielleicht lässt er sich auch alles offen. Man weiß es nicht. Das heißt, Lesnar ist vielleicht mit den Gedanken doch gar nicht schon im Octagon, sondern ist immer noch Vollblut-Wrestler, sodass er sich auch auf dieses Match mit voller Power vorbereitet und auch körperlich die Voraussetzungen mitbringt. Ich weiß es nicht. Wenn Lesnar mit voller Konzentration und nicht nur im Sinne von 5 Minuten an dieses Match rangeht, dann kann das ein Knaller werden. Eine Sache finde ich auch sehr irritierend. Wenn eine Story David gegen Goliath besser funktionieren kann als bei Bryan und Lesnar, dann weiß ich auch nicht. Alleine, Bryan ist jetzt Heel. Wie soll das denn funktionieren? Ich glaube nicht, dass Lesnar hier als Babyface wahrgenommen wird gegen den bösen Riesen Daniel Bryan. Also entweder hat man hier wirklich jetzt 2 Heels oder, und das halte ich für wahrscheinlich, Bryan wird gnadenlos bejubelt werden. Wollen wir wetten
bei der Series? Ja, bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber gerade das ist ja vielleicht, dann kann man mit Daniel Bryan auch noch einen Schritt eben in die Richtung gehen, dass man sich halt von diesen beiden Kategorien ein wenig löst, diesem Schwarz-Weiß-Denken und ihn vielleicht dann doch auch so aufbaut. Also so, ich meine, es ist von wieder so vielen Faktoren abhängig. WWE muss dazu auch bereit sein, aber man könnte das Match wirklich großartig erzählen. Und ich habe die Kommentare auch unter dem SmackDown-Bericht gelesen. Viele so, ja, was soll das denn? Daniel Bryan, der wird doch nichts reißen können. Ne, Daniel Bryan ist klein, Brock Lesnar wird den zerpflücken und was auch immer. Finde ich auch immer lustig, dann ist immer dient als Referenz immer, ja, Brock Lesnar war ja bei der UFC, da hätte er ihn auch zerstört. So, man merkt, viele haben davon wenig Ahnung, wie auch Kampfsport funktioniert und wie man auch das Match erzählen könnte, dass es halt ein Match ist zwischen, also ein gleichberechtigtes Match. Natürlich hat Brock Lesnar von der Masse her sehr große Vorteile, aber wenn man will, kann man das Match wirklich gut erzählen und auch so erzählen, dass Daniel Bryan gewinnen könnte. Es wird schwer, natürlich, gerade so, wie man das halt in der WWE auch leider gewohnt ist. Deswegen müssen wir mal abwarten. Keine Ahnung, ob das klappt. Aber naja, man weiß es nicht.
Aber wenn du, also ich spinne jetzt
das mal ein bisschen. Das Problem ist, Daniel Bryan meiner Meinung nach müsste gewinnen.
Also viele sagen, Bryan wird jetzt in 0,8 Sekunden von, also unter 5 Minuten von Lesnar vernichtet. Um dann 2 Wochen später den Titel wieder an Styles zu verlieren, ja, weil man ja, Styles Übergang nur schon wollte. Ja. Möglich, absolut möglich, dass das passiert. Ein anderes Szenario ist, dass Bryan, so, und das ist jetzt wirklich ein bisschen Rumgespinne von mir jetzt auch, weil das eine Art Monster-Push für Bryan wäre, den ich einfach nicht sehe. Und so wird Vince auch nicht denken. Wie kriegst du einen Daniel Bryan denn jetzt wieder auf ein so monströses Level, wie er vor 4,5 oder 4 Jahren war? Als Yes-Man alleine, nein, wird nicht gehen. Das ist verbraucht ein Stück weit. Dafür wurde auch nach dem Comeback einfach zu viel ins Belanglose gebuckt, um es mal so zu sagen. So ähnlich wie Becky Lynch, was ja auch so ein bisschen, wo ich eben als einer der wenigen Parallelen zu Daniel Bryan, als er Heel war, gesehen habe. Wenn du Bryan jetzt auf dieser Rolle weitermachen lässt, dann ist er ein, ja, wie du sagtest, so ein Psycho-Heel-Face-Gemisch mit Ecken und Kanten, der seine eigene Sache macht. Ich will nicht sagen Steve Austin, weil das völlig abwegig ist, der Vergleich, aber Bryan schert sich um sich selbst. Wenn jemand meint, oder wenn er meint, von jemandem beleidigt worden zu sein, dann verprügelt er ihn schon mal, so wie er Styles einfach ins Gesicht geschlagen hat. Machte ja aus seiner Sicht irgendwo Sinn. Muss ja nicht massenkompatibel sein, aber für ihn machte es Sinn. Wenn du Bryan so buckst, mal Face, mal Heel, aber aus seiner Sicht irgendwie immer, wie es ihm passt, wenn du ihm dann diesen Monster-Push gibst, indem du ihn gegen Lesnar gewinnen lässt, nur mal so gesponnen, wird nicht passieren, glaube ich, aber wenn du ihn wirklich gewinnen lässt, dann hast du ihn ja wirklich den Mann schlagen lassen, der seit 4 Jahren besser beschützt wird als Hulk Hogan in seiner Prime-Zeit sozusagen. Wenn du ihn dann als Heel zurück zu SmackDown packst oder als jemanden, der sich heelisch benimmt, aber dann entsprechend hoch pusht, dann hast du einen Daniel Bryan auf einem Level, wo du ihn als Face niemals mehr hingekriegt hättest. So ähnlich wie Becky Lynch jetzt. Das meinte ich vorhin mit dem Vergleich. Ich glaube nicht, dass das passiert. Ich glaube nicht, dass Vince so denkt. Deswegen befürchte ich, dass es eher so kommen würde, dass Bryan in unter 5 Minuten verliert, um dann Styles den Titel wieder abzugeben. Aber du kannst hier mit Bryan richtig was machen. Du kannst ihn hier zum Top-Heel machen, der dann auch gleichzeitig einen Riesen-Push für spätere Zeiten bekommt. Du kannst ihn hier mit einem Schlag wieder ganz nach oben pushen.
Ja.
Ob er das will, der Vince weiß.
Ist halt die Frage, welche Rolle er jetzt als Champion spielen soll. Das ist halt, glaube ich, so die Kernfrage, weil wir wissen es nicht. Wenn er Übergangs-Champion ist, wird er verlieren, ganz sicher. Wenn aber tatsächlich, und ich will jetzt gar nicht mit den Begriffen Top-Heel und Aushängeschild als Heel arbeiten, aber wenn man langfristig mit ihm erstmal als Champion plant, dann finde ich, ist es absolut notwendig, dass er dieses Match gewinnt, meiner Meinung nach.
Ja.
Und ich meine, man kann es machen. Das funktioniert. Wenn man will, kann, vor allem traue ich das Daniel Bryan und Brock Lesnar zu. Ich meine, Brock Lesnar ist sowieso scheißegal. So, davon mal abgesehen, wenn er sein Geld bekommt, dann wird er sich auch gegen, ne, wird er, macht er alles. So, und ich glaube, man kann es einfach auch erzählen. Es geht halt gar nicht darum, dass Lesnar dann unbedingt schlecht aussehen muss. Aber andererseits ist natürlich auch, ich meine, wenn jemand beschützt worden ist in den letzten Jahren, so noch meiner Meinung nach, noch vor Roman Reigns, dann ist es Brock Lesnar. So. Ne, wann war seine letzte Singles-Niederlage? War doch gegen Goldberg, oder?
Ja, und davor gegen Undertaker, und Undertaker genau. War nicht clean.
Genau. So, das war ich meine.
Slam 2015.
Also dann hast du doch wiederum recht, dann muss man wirklich sehr, 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 sehr Großes mit Daniel Bryan planen, dass man ihm diesen Sieg gibt.
Du hast es so schön gesagt. Wer ist denn eigentlich der Topstar gewesen der letzten 3 Jahre? Das war Roman. Und Roman hat es nicht geschafft. Nochmal, er hat es nicht geschafft, Lesnar clean und fair and square in the middle of the ring zu besiegen. Hat er bis heute nicht. Man hat immer darauf hingearbeitet. Bei Mania letztes Jahr dachte man, ist es soweit? Nein, es war wieder nicht soweit. So. Und wenn du einen Roman so oft scheitern lässt, dann ist es, also es will nicht in meinen Kopf, dass du dann Daniel Bryan, den Ungeliebten, ja, der, er ist einfach kein, er ist nur ein B-Plus-Player und diese ganzen Sachen, die wir vor 4 Jahren alle gehört haben. Ich krieg's nicht in den Kopf, dass du Bryan dann, nachdem du ihn ein halbes Jahr so hast verrotten lassen in der Face-Mid-Card, dass du ihm dann diesen Monster-Push gibst. Also es wäre ein Traum, ich würde mich riesig freuen.
Ja,
ich,
klar.
Allein mir fehlt der Glaube, wie Faust so schön schreibt. Aber nee, schreit, nicht schreibt. Also wie gesagt, also du musst hier hopp oder top gehen. Wenn du Bryan gewinnen lässt, dann ist das der Monster-Push, den nicht mal Reigns gekriegt hat. Wenn du ihn verlieren lässt, dann ist Bryan der kleine Gartenzwerg von nebenan, der durch einen heeligen Turn kurz mal den Smackdown-Titel halten durfte, um ihn dann Styles zurückzugeben. Alles ist möglich. Alles ist, und deswegen finde ich es ja so geil, dass ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in eine WWE-Show gehen kann und keine Ahnung habe, was passiert. Null.
Eben, und das macht natürlich auch wieder Spannung aus, ne?
Absolut, definitiv.
So.
Und alles, ich wäre schon froh, wenn Bryan nicht einfach so weggepflückt wird. Das wäre schon, das wird mir schon reichen, weil dann kannst du mit Bryan auch als Bösewicht künftig ein Gegengewicht zu Styles aufbauen. Denn wenn du Bryan nach dem Turn jetzt verschrottest gegen Lesnar, dann hast du bei SmackDown ja gar nichts mehr.
Ja.
Also von Format. Als Bösewicht meine ich jetzt.
Naja, genau. Bösewicht. Naja, richtig, ja.
Ja, Joe ist gute Midcard mittlerweile, mehr ist er nicht. Und sonst?
Na,
Orton?
Ich mein,
naja.
Nee.
Nakamura ist auch gespannt. Eher putzig als böse. Da ist nichts im Moment.
Ja, Nakamura ist ja jetzt auch, glaube ich, erstmal weiter denn je entfernt vom Main Event.
Ich guck mal kurz, was haben wir denn im Team von gehen wir. Ich möchte das hier nicht abwürgen, Marvin. Jetzt haben wir über die Option von Lesnar gegen Bryan gesprochen. Ich möchte da, ich habe da jetzt ziemlich viel zu gesagt und möchte dir jetzt dein Wort da natürlich auch nicht abschließen. Denn bevor wir jetzt zur Survivor Series gehen, weil da könnte man ja mal gucken, wer bei SmackDown denn noch irgendwie großes Potenzial für mehr hätte, hast du natürlich auch die Chance, noch dich zu äußern zu Lesnar.
Nee, aber du hast es eigentlich wunderbar zusammengefasst. Also ich habe da nicht viel hinzuzufügen und sehe das ähnlich. Es ist halt sehr offen, es ist dadurch spannend und ich habe ja meine Option so ein bisschen angerissen, von daher alles gut.
Auch einen abschließenden Satz noch. Ich hoffe, unabhängig davon, wie Bryan in dem Match dargestellt wird, hoffe ich, dass er es übersteht. Denn wir haben es ja bei Raw angesprochen, was mit Sunil Singh passiert ist. Wir alle kennen Bryans Nacken. Besser gesagt, wir kennen die Geschichte um Bryans Nacken. Wir kennen Bryans Gehirnerschütterung und wir wissen, wie Lesnar arbeitet. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Bryan wird sich 0,0 schonen in einem Match gegen Lesnar. Das Problem ist, Lesnar wird auch Bryan nicht schonen. Denn Lesnar macht sein Ding, egal wer der Gegner ist. Beide respektieren sich und allein deswegen wird da keiner irgendwie Firlefanz machen. Ich klopfe hier auf Holz, dass die Sache für Bryan gut ausgeht. Das ist eigentlich mein allergrößter Wunsch. Und der Rest, ach, ist doch nur Wrestling. Bryan wird's egal sein. Also so wie Lesnar egal ist, ob er verjobbt wird, ist es ja, Bryan natürlich auch egal. Lesnar will Geld und Bryan will wresteln. So kann man es zusammenfassen. Gut. Series?
Genau.
Series. Und danach auch noch, weil ihr bei uns ja den umfassenden Service gewohnt seid, werden wir auch noch über Takeover sprechen. Bei der Series werden wir, bin ich mir ziemlich sicher, in der Kickoff-Show sehen, Buddy Murphy gegen Mustafa Ali. Buddy Murphy hatte ja bei Super Showdown in Australien sein Karriere-Highlight, möchte ich es mal nennen. Man hat ihm den Feel-Good-Moment gegeben, ihm und der Crowd. Er hat gegen Cedric Alexander gewonnen, tritt jetzt gegen Mustafa Ali an. Der hat schon einmal ein Titelmatch gehabt. Unser guter Julian hält sehr viel von Mustafa Ali. Jens hält relativ wenig von ihm. Ich finde ihn ganz in Ordnung.
Ich halte auch viel von ihm. Ich finde ihn super. Und meiner Meinung nach auch ein potenziell großes Babyface. Und ich finde, er hat mega viel Potenzial und auch was auch wieder soziale Medien angeht, eine sehr schöne Erzählung von halt seinen Face-Zügen. Und deswegen hoffe ich ehrlich gesagt, dass Mustafa Ali hier gewinnt.
Meinst
weil
du?
Also würde ich mir wünschen, weil Buddy Murphy, der ist auf jeden Fall ganz gut. Ne, und ich verfolge, wie gesagt, auch Tour 5 Live nicht. Von daher kann ich da jetzt auch nicht großartig viel zu sagen, aber Mustafa Ali, finde ich, hätte sich den Titelgewinn hier definitiv verdient.
So nach dem Motto, up or out. Er ist reif, wenn er es jetzt nicht schafft, wird es ein bisschen kritisch, weil es wäre schon das zweite Titelmatch, das er dann verlieren würde.
Genau.
Und eigentlich, ich meine, die arbeiten da alle sehr hart bei 205 Live, da hat es jeder eigentlich verdient, aber Ali wäre jetzt eben am dransten. Die Frage ist, ob man Buddy Murphy so früh schon den Titel wieder abnimmt. Schauen wir mal. Es gilt das, was immer bei 205 Live gibt. Wenn man ihnen A, Zeit gibt und B, sie vor allen Dingen machen lässt und nicht auf den Main-Roster-Stil festlegt, kann das Match wieder richtig klasse werden. Also drücken wir die Daumen, hoffen das Beste. Wohl auch, oder ist, glaube ich, sogar mittlerweile schon angekündigt worden, definitiv auch in der Pre-Show, wird das 5-on-5 Survivor Series Tag Team Elimination Match landen. Team Raw bestehend aus Bobby Roode und Chad Gable, The Revival, B-Team, Lucha House Party, Lince Dorado, Kalisto oder Grand Metalik, keine Ahnung, wer da von denen oder alle oder wie auch immer im Ring stehen wird, und die Ascension. Also wenn man sich das mal so anguckt, das liest sich ja nur nach Fallobst. Also, nee, wenn das die Tag-Team, da wird einem ja ganz komisch.
Ja, also meine, die Tag-Team-Division ist tot.
Meine Fresse.
Da gerade bei Raw. Gerade
ja, ja,
bei
Raw. Da ist ja SmackDown deutlich besser und das ist definitiv auch alles andere als toll. Ja.
Da haben wir die Usos als Aushängeschild und New Day würde ich da unterordnen.
Ja. Genau. Aber Sanity bis jetzt verjobbt, aber sag mal noch nicht tot. Also zwar schon tot, aber da kann man noch ein bisschen hoffen. Gut, Gallows und Anderson. Und die Colognes sind in solchen Matches auch immer recht ansehnlich, finde ich. Also ich erwarte mir hier einfach nur ein putziges, feines Elimination-Tag-Team-Match. Also das kann schon lustig werden. Also wenn die da 20 Minuten kriegen und da ihre Spots bringen, kurzweilig kann es werden. Ich glaube, mehr sollte man auch nicht erwarten, oder?
Nee, definitiv nicht. Nee, auf jeden Fall nicht.
Gut, schauen wir mal. Also es wird wohl eine einstündige Kick-Off-Show werden und es ist wohl definitiv, dass dieses Match in der Kick-Off-Show ist. Bei Buddy Murphy und Mustafa Ali ist es meines Erachtens noch nicht safe, ob sie Pre-Show oder Kick-Off-Show sein werden. Mal schauen. Ich bin gespannt. So, und dann kommen jetzt, ich habe es vorhin so süffisant die Freundschaftsspiele genannt. Die Raw Tag Team Champions, AOP, ich will nicht sagen wie die Jungfrau zum Kinde, aber seit dem Main-Roster-Debüt mal hopp, mal top, fing stark an, wurden dann kurz verjobbt, sind jetzt wieder aufgebaut worden mit Drake Maverick als Manager, der auch manchmal für viele leicht deplatziert wird. Die treten gegen The Bar an. Ah, doch, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was AOP hier auf der großen Bühne bei, ich glaube, das müsste ihr Pay-Per-View-Debüt sein auf der Main-Card, im Main-Roster, was sie hier gegen die erfahrenen Worker Cesaro und Sheamus anstellen können. AOP waren immer stark, wenn sie starke Gegner hatten.
Das stimmt.
Haben sie bei NXT locker 4-Sterne-Matches immer abgeliefert, weil sie mitgehen können. Sie können keine Initiative übernehmen. Aber gegen Sheamus und Cesaro, je länger ich drüber nachdenke, könnte was werden, Marvin.
Wenn man so quasi NXT-Stimmung erzeugen kann, dann definitiv, dann kann das echt ein starkes Match werden. Und natürlich The Bar muss das führen.
vor allen Dingen Cesaro, ja.
Ja, genau, richtig, ja. Aber man könnte theoretisch wirklich was draus machen.
Ja, du hast es so schön gesagt. NXT-Feeling muss her, kein Main-Roster-Feeling. Denn, oh je, jetzt wird's das, also wie gesagt, das ist, glaube ich, der Punkt, an dem steht und fällt. Ob man ein Main-Roster-Match macht oder ein NXT-Match. Insofern schauen wir mal. Ja, bei den Mädels ist ja auch noch viel durcheinander gewürfelt worden. 5-on-5 Survivor Series Elimination Match. Team Raw wurde bei Raw jetzt in Gänze bekannt gegeben. Mickie James, Big Show, Nia Jax, Tamina, Natalya und Ruby Riott. Naja, Alexa Bliss wird hier Team-Captain machen als Außenstehende. Die hat auch, glaube ich, mittlerweile mehr Gehirnerschütterungen als Make-up-Schachteln auf ihrem Tisch stehen. Gegen Team SmackDown. Carmella, Naomi, Sonya Deville, Asuka und einer bisher immer noch bekannten, ja, ist nicht bei SmackDown gelüftet worden.
Eben,
ja. Wer das sein wird,
wer
könnte es denn sein?
Ich vermute nicht, dass, also verzeih mir mein Kurzzeitgedächtnis, aber hat man daraus jetzt eine Story gemacht, dass das irgendwas Besonderes, ein besonderer?
Nee, gar nicht.
Nee, ne? Dann vermute ich, wird das so relativ unspektakulär einfach sein, oder?
Ja, ich vermute, es wird spektakulär. Gerade so, wo ich drüber nachdenke. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, unterstellt, also wir spinnen jetzt mal ein bisschen rum, dass der Turn von Becky Lynch wirklich jetzt ein Turn war, dass sie jetzt auch künftig als das fröhliche Face von nebenan Wirk durch die Gegend laufen soll, dann haben wir ein Delta auf der Heel-Ebene. Ich sehe auch kaum jemanden von denen, die da sind, die das ausfüllen könnte. Vielleicht Asuka. Was liegt also nahe, ein Heel von Format vielleicht hochzuziehen? Wer ist ein Heel von Format bei NXT? Shayna Baszler.
Ah, du bist ja ein Fuchs.
Das ja, aber das stimmt, weiß ich nicht. Aber
nee, pack Shayna
da rein.
Würde Sinn ergeben.
So, ja. So hast du ein, ich will nicht sagen 0815 Mädels-Match, aber das ist Standard, was hier im Ring steht. Ja? Hm. Pack Shayna dazu, lass sie das Match aufmischen. Am besten nachher, wenn sie dann mit 2-3 Leuten Survivor ist, die dann auch noch abfertigen und hast du den Top hier von SmackDown. So könnte man es vielleicht machen.
Ja, das klingt auf jeden Fall, das würde Sinn ergeben. Ich vermute eher, ehrlich gesagt, dass das unter den Tisch fallen wird, also dass es ein unspektakuläre, vielleicht eine von den Iconics, Peyton Royce oder Billie Kay. Wen haben wir noch aus SmackDown, der übrig ist, der einspringen könnte?
Also alle, die jetzt auf Page hoffen, vergesst es.
Nee, definitiv das. Auf gar keinen Fall. Wen haben wir denn da noch im Roster? Lana?
Da ist nicht mehr viel.
Lana haben wir noch.
Also die Iconics, nein, sehe ich nicht. Hm. Lana hoffe ich nicht. Und das war's.
Das war's.
Da ist doch sonst nichts mehr.
Nee, krass. Ja. Stimmt, da wird Naomi ist drin. Ja. Ja, bin gespannt. Also genau, das wäre auf jeden Fall eine coole Sache mit Shayna Baszler. Würde ich mich freuen auch. Hätte sie verdient. Ich bin ja großer Fan von ihr. Auch wenn es nicht viele so sehen, aber ich sehe es schon. Sie hat's drauf. Und genau. Ja, aber so diese Survivor Series Elimination Matches finde ich. Ja, Team Raw, Team SmackDown kann, glaube ich, ganz lustig werden. Also das, was auf der Maincard ist. Das, glaube ich, wird ganz gut. Die Frauen werden auch okay werden, aber ich glaube, die Matches sind jetzt nicht so, dass da irgendwelche Spannung erzeugt werden kann. Ist halt die Frage, ne, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Team SmackDown. Wer wird jetzt Daniel Bryan ersetzen? Dann wird es AJ Styles sein.
Wurde das nicht bei SmackDown gesagt? Jeff Hardy? Jeff Hardy ist drin.
Ach, Jeff Hardy, echt?
Jupp, Jeff Hardy ist drin.
Ach so, ja, guck mal, ich krieg hier wieder nichts mit.
Ich weiß nur, ja, gut.
Wann wurde das denn gesagt? Weil ich meine, Jeff Hardy hat gegen Andrade Almas, war das dann?
Ja, irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, wann es gesagt wurde, aber im Rahmen der Show wurde es gesagt, ja.
Ja, weil ich meine, Daniel Bryan hat ja am Ende den Titel gewonnen. Naja, okay, wird's Jeff, ist ja auch egal.
Also das wurde meines vor dem Titelmatch wurde es gesagt, aber auf jeden Fall.
Ach so, okay. Ja gut. Mein Gott. Ja, dann, ne, wie gesagt, wird glaube ich ganz nett, aber mehr auch dann nicht. So.
Also ich überlege auch gerade, also warum ich auf Shayna Baszler komme. Sie hat jetzt ja ein weiteres Match gegen Kairi Sane bei NXT TakeOver als Vorgriff auf das, was da gleich noch besprochen wird. Wenn Zayn verliert, wäre es ein denkbar unglücklicher Moment, sie dann ins Main-Roster zu holen, nachdem sie zwei Titelmatches in Folge verloren hat. Wenn Baszler jetzt verliert, würde es irgendwie passen. Baszler kann man dann schon mal hochziehen. Ansonsten, Toni Storm ist mir noch irgendwie in Sinn gekommen, aber die hat ganz andere Sachen zu tun derzeit. Von daher, oder was? Nee, Mia Yim wird gerade bei NXT aufgebaut. Ja, nee, ja, also es muss Shayna sein eigentlich.
Eigentlich
also,
schon, ja.
Schauen wir mal. Gut. Dann haben wir die Mädels auch mit einer, ja, auch mit einem kleinen, zumindest Überraschungsmoment. Dann kommen wir zu den Jungs. Da haben wir Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Braun Strowman, Finn Balor, jetzt bei Raw noch reingekommen, und Bobby Lashley ebenfalls gegen Team SmackDown. The Miz als alleiniger Team-Captain, der aber nicht aussuchen darf, wer ins Team kommt oder nicht. Shane McMahon, Rey Mysterio, der sich dann seinen Platz bei SmackDown ja gerade nochmal so verdient hat in einem Match gegen The Miz. Samoa Joe und eben Jeff Hardy. Ja, also es wurde gemunkelt, dass man Shane vielleicht rausschreiben würde und ihn gegen Randy Orton ersetzen könnte. Ist nicht passiert. Shane ist nach wie vor im Survivor Series
Team. Ja, er ist auch der beste Wrestler der Welt, von daher.
Eben, ohne den geht gar nichts.
Richtig.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob mich das so kickt, ehrlich gesagt.
Nee, aber ich meine, die letzten Jahren war es ähnlich immer, es kickte einen nicht, aber wenn dann die Matches liefen, waren sie ganz gut.
Also ich ja, meine, so hat mal letztes Jahr
nicht so Dave Meltzer. Ja, aber hat nicht letztes Jahr Dave Meltzer sogar 4 Sterne dem? Aber das fand ich auch
ja,
zu viel.
Ja, und davor, ne? Auch. Ja. Also er, aber da waren auch immer, sag ich mal, da waren so ein, zwei Sachen, die so das Ganze so spannend gemacht haben. Letztes Mal hast du Hunter und Opa gehabt
im Match.
Wobei, das war auch ein Scheiß-Match, muss man sagen. Da gab es keine 4 Sterne. Da, da gab es sogar eine katastrophal niedrige Wertung von Meltzer für das Survivor Series Match. Das war ja noch, wo Hunter mit Strowman am Ende übrig war und Strowman ihn auf den Ring gejagt hat. Oh, wo Hunter noch so süß geguckt hat, nein, bitte tu mir nichts. Da gibt es so ein geiles Bildschirm, so ein geiles Bild davon. Ja, das Match, also irgendwas muss hier passieren. Ich weiß zwar nicht was, aber das ist mir zu simpel sonst.
Ja, es wird ein gutes Match werden, aber mehr auch nicht. Ich glaube nicht, dass da was Großartiges passieren wird.
Du bist schon richtig gehypt, da gehen sie gleich.
Naja.
So, dann haben wir schon drüber gesprochen, Brock Lesnar gegen Daniel Bryan, müssen wir hier nicht weiter drauf eingehen, wir haben es abgefrühstückt. Seth Rollins gegen Shinsuke Nakamura. Ich fand Nakamuras Promo bei SmackDown großartig, also seine Promos sind sowieso super, leider interessieren sie keinen, das Publikum war vollkommen deplatziert, hat nur Watch-Chance reingehauen, aber egal. Also das Match, das ist eigentlich eine Granate.
Ja, Rollins, das ist eine Granate, Nakamura. Definitiv, ja.
Aber irgendwie scheint es trotzdem gar nicht zu interessieren.
Nee, es interessiert keinen, aber ich freue mich trotzdem drauf. Also ich glaube, das kann echt richtig geil werden.
Ja, die Frage ist nur, wann greift Ambrose ein?
Eben, und das macht es ja wieder so ein bisschen so
gähnend.
Ja, gähnend, genau, richtig, ja. schön gesagt.
Aber du bist heute großartig, also muss ich sagen.
Ich bin heute großartig.
Du bist immer großartig.
Ja, warum? Warum denn? Was mache ich?
Weil man anhand deines Zustandes immer erkennt, wie heiß du auf die Matches bist.
Nee, ich habe am Anfang gedacht, so, okay, geil, Survivor Series, das ist doch eigentlich eine richtig geile Card. Aber wenn wir jetzt so durchgehen, ich glaube, ich vermisse tatsächlich da Ronda Rousey, Becky Lynch und, nee, keine Ahnung, irgendwie habe ich mir die Karten auch irgendwie geiler vorgestellt, aber jetzt merke ich so, gerade bei Seth Rollins, Shinsuke Nakamura, Potenzial, richtig gutes Match zu werden, aber ich glaube halt, dass eben Dean Ambrose, der ja eben, wie du schon gesagt hast, nicht auf der Card steht, da hundertprozentig eingreifen wird, von daher weiß ich nicht.
Aber wie sollst du denn als Fan auch gehypt sein auf dieses Match, wenn Seth Rollins vor laufenden Kameras sagt, oh, ich denke eigentlich gar nicht drüber nach, der blöde Ambrose ist gerade in meinem Kopf.
Genau,
also, wer juckt sich denn dann um dieses Match noch?
Also, genau, ja, das ist halt so auch wieder dann dieser Zwiespalt, den man bei der WWE scheinbar verspürt, einerseits dann immer ganz wichtig und groß aufzuziehen, Raw gegen SmackDown, und dann interessiert, aber dann ist die Story, dass, sage ich mal, einer der Aushängeschilder von Raw ist, sich nicht interessiert, SmackDown zu besiegen, beziehungsweise Shinsuke Nakamura. Also, naja, okay. Sollen sie
aber
machen.
Eigentlich auch Sünde. Ich meine, Rollins gegen Nakamura, das ist das vor 2 Jahren ein Dream-Match. Also da hätte man sich die Finger nachgeleckt, und WWE hat es irgendwie nicht annähernd geschafft, hier was zu machen. Ja gut, kommt auch denkbar ungünstig gerade in die Fehde mit Ambrose, gebe ich ja zu, ist ja richtig.
Ja, das stimmt.
Aber
ja,
es wirkt trotzdem alles ein bisschen schade.
Aber vielleicht werden wir überrascht. Ich meine, das kann ja sein, dass wir... Ich habe übrigens gerade einen richtig schönen Sonnenuntergang, muss ich sagen. Ist ja bei dir auch so schön. Nee, wirklich, ich gucke gerade aus dem Fenster, das sieht richtig schön aus. So rot, orange.
Bei uns ist schon nichts mehr zu sehen hier
echt
im Norden.
Nicht? Ach, krass,
wir haben
ja,
schon
gut.
Dunkel.
Okay,
bei euch ist das Leben noch lebenswerter im Pott.
Richtig, ja.
Gut. Ja, und du hast es vermisst, Ronda Rousey gegen Becky Lynch. Ich muss gestehen, ich bin ob dieser, also bei dir.
Du hast recht, wir haben drüber gesprochen, ja.
Bei mir ist es genau andersrum. Also ich finde die Card richtig gut, muss ich gestehen. Denn Bryan gegen Lesnar kickt mich. Rollins gegen Nakamura lasse ich auf mich zukommen. Und Ronda Rousey gegen Charlotte will ich aus den von mir genannten Gründen lieber sehen als Rousey gegen
Becky. Versteh mich nicht falsch. Ich sehe das genauso. Die Karte ist wirklich seit langem auch wieder mal richtig gut. Nur irgendwie, vielleicht liegt es an meiner Allgemeinmüdigkeit, aber ich habe jetzt so, bevor wir die Karte besprochen haben, gedacht, okay, das wird eine richtig gute Show. Aber jetzt zog sich das noch ein bisschen. Aber ganz ehrlich, so rein auf dem Papier ist das erstmal eine sehr gute Matchcard. So, und gerade mit, und ich habe am Montag da um 10.30 Uhr Uni, muss um 8 Uhr aufstehen, aber ich überlege tatsächlich vielleicht doch die Show einfach zu gucken.
Guck sie.
Ja, gut, du guckst ja nie live, aber ich werde dann wahrscheinlich live gucken.
Oh, mal sehen. Junge, du bist ja noch jung.
Ja, eben, und vor allem, ich werde sonst auch nicht, glaube ich, sonst, ich mag das irgendwie, ich mag irgendwie dieses Live-Gefühl viel lieber, als dann irgendwie im Nachhinein nochmal. Und gerade Brock Lesnar, eben Daniel Bryan, spricht mich an dann. So, ich will wissen, was man draus macht.
Und ich bin gespannt, was man auch aus Ronda gegen Charlotte macht. Denn das ist ja eigentlich das vorgezogene Mania-Match. Und,
ja, eben, genau, ja.
Mal gucken, ob man Charlotte mithalten lässt, wie man sie mithalten lässt.
Also man wird halt
verliert.
Ne, wir haben drüber gesprochen schon mit Ronda Rousey, die wird gewinnen hier.
Ja, sicher. Nur die Art und Weise ist natürlich interessant.
Genau, ne? Richtig, ja.
Und dann haben wir noch einen Riesenschmankerl. Also bis jetzt haben wir NXT noch gar nicht besprochen, nur die Series und die Main-Roster-Geschichten. Aber Leute, das Takeover-Ding kann ein richtiger Knaller werden. Marvin und ich sind vorhin mal kurz durchgegangen. Johnny Gargano gegen Aleister Black. Die Storyline da drum finde ich nicht schlecht, muss ich gestehen. Gefällt mir. So, auch wie Candice LeRae da eingebaut ist. Guckst du NXT regelmäßig? Oder
nee, wie? Leider nicht. Also ich versuch's, aber schaffen tue ich es eigentlich so gut wie nie. Aber ich krieg halt mit, wie Johnny Gargano sich halt seit seinem Heel-Turn verhält und absolut großartig. So ähnlich stelle ich mir das halt auch mit Daniel Bryan vor, muss ich gestehen.
Genau.
So, und ich fand auch großartig, wie Johnny Gargano dann jetzt hier auf Twitter ein Bild von Daniel Bryan und sich gepostet hat aus den guten alten Independent-Zeiten. Und ich weiß gar nicht, was hat er dazu geschrieben? Ich öffne es mal ganz schnell. Johnny Gargano. Genau, score one for the good guys. Und das fand ich super. Und ich finde, wie er es macht, so auch. Also, das hatte ich aber auch schon damals gesagt, als Johnny Gargano weil er jetzt auch zur WWE gekommen ist. Er ist nämlich auch einer der wenigen, der beides großartig kann. Und wo man halt denken würde, okay, das ist das geborene Babyface, nichts anderes sollte er tun. Genauso gut kann er eben als Heel agieren und das macht ihn halt so spannend und besonders.
Definitiv.
Und das Match wird natürlich großartig, ne?
Das Match wird gut. Das glaube ich, wird richtig gut.
Ich bin mal gespannt. Das wird der Hammer. Also meiner Meinung nach kann das auch der Showstealer werden.
Beide sind meines Erachtens auch reif für einen Main-Roster-Aufstieg, meines Erachtens. Also sind lange genug jetzt bei NXT dabei. Also reif, nicht im Sinne von, sie sind gut genug, sondern die Zeit ist einfach reif. Ich würde sie beide lieber bei NXT weiter belassen. Aber Black müsste irgendwann hoch. Ich weiß auch nicht, inwiefern Black im Main-Roster gut aufgehoben ist, ehrlich gesagt. Johnny Gargano wird ein Stück weit auch im Main-Roster immer funktionieren. Da habe ich eigentlich keine Bedenken.
Ja, das glaube ich also auch. Halt so ein Seth Rollins-Typ, ne?
Soweit es im Main-Roster möglich ist zu funktionieren, muss ich mal als Einschränkung noch sagen. Genau, Aleister Black könnte sofort durchgereicht werden mit dem Gimmick. Hoffen und bangen. Also mal schauen. Erstmal freut man sich auf das Match. Das könnte richtig, richtig gut werden. Wir haben es eben schon angesprochen. Auch die Mädels kommen ran. Shayna Baszler gegen Kairi Sane. Ein Two out of Three Falls Match. Jetzt, um die Fehde endgültig zu beenden. Und so kam ich eben auch darauf, dass Shayna Baszler vielleicht doch hochkommt, dass man ihr den Titel abnimmt und sie dann bei der Survivor Series noch dazu packt, wenn sie denn zwei Matches in der kurzen Zeit worken kann. Gut, das können die alle, wenn man bei WWE das denn auch vorhat. Ja, Marvin, da haben wir eigentlich schon alles zugesagt, oder?
Genau, Shayna Baszler, Kairi Sane wird ein gutes Match, kann man weiter, also wird so in dem Rahmen sein, in dem sie halt vorher agiert haben. Ja.
Und die beiden haben gut funktioniert vorher, möchte ich sagen. Sie sind immer besser geworden, würde ich sagen.
Genau, und ich glaube, das wird entweder das Beste oder eben auf dem Level des vorherigen Matches.
Sehr gespannt bin ich auf Ciampa gegen Velveteen Dream, muss ich gestehen. Also Ciampa finde ich einfach klasse. muss ich sagen. Und Velveteen Dream ist so, wie soll ich sagen, wir beide waren zu seinen Debützeiten schwer begeistert. Das Ganze stagnierte ein bisschen, was seine Leistung im Ring angeht. Er kann super Matches zeigen, er kann aber auch im Durchschnittsbereich stecken bleiben. Ich weiß noch nicht, wo der Zug bei Velveteen Dream hinführen wird. Dieses Match, ja, wird eine weitere Indizwirkung geben. Ich bin auch sehr gespannt, wie man das Match führen will. Ciampa und Dream, sag ich mal, haben nicht unbedingt den gleichen Stil, kann man vielleicht sagen. Was erwartest du davon?
Ja, schwierig. Also, hast du gut gesagt, Velveteen Dream, immer da so die Gefahr des Durchschnitts. Er hat sich super gemacht. Einer der Breakout-Stars definitiv.
Sogar Eigengewächs, meine ich, ne? Der war vorher nicht groß in irgendwelchen unterwegs.
Tough enough. Und das, ich glaube auch. Also kann man schon so sagen.
Ist ja auch viel zu jung, also was soll er
machen? Genau, ja, klar. Und Problem ist, meiner Meinung nach, so wie er halt jetzt über die letzten Fäden halt erzählt worden ist, bräuchte er halt den Titel. Hätte ich grundsätzlich nichts gegen. So würde ihn auch noch mal eine Entwicklung weiterbringen. Er ist halt unglaublich unterhaltsam und kann auch unglaublich gut im Ring sein. Er muss noch Sachen lernen, definitiv. Aber das könnte halt als NXT-Champion. Aber ich sehe hier absolut keinen Sieg gegen Tommaso Ciampa. Deswegen weiß ich nicht. Ich glaube, auf Dauer schadet es ihm halt so, in diesem Spot zu sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man also Ciampa hier den Titel abnimmt, oder?
Nein, also sehe ich auch nicht.
Ich überlege gerade.
Der Weg zum Titel auch zu intensiv im Moment.
Ja, das wäre, glaube ich, die falsche Entscheidung.
Und Dream ist, nee, also es wäre überraschend, aber eben kein What the fuck überraschend. Man würde es hinnehmen und es würde keinen richtig umhauen. Es würde auch kaum einer verstehen, sagen wir es mal so.
Eben, genau.
Also, wie
dafür, dafür ist Ciampa auch zu konsequent gut aufgebaut worden. Auch, ja. Ne, NXT ist da natürlich sowieso immer sehr hinterher, aber bei Ciampa finde ich, ist es nochmal auffälliger. Da hat man es wirklich großartig gemacht. Ne, und sehr konsequent. Diese Niederlage würde nicht passen.
Nee. Absolut nicht.
Also,
too big to fail.
Ich bin halt mal gespannt. Ich finde, bei Velveteen Dream ist halt so immer die Gefahr, so, was ist dann für ihn als nächstes? Man hat es bisher gut immer gelösen können. Aber so habe ich auch langsam das Gefühl, so dieses Hoch, was er hatte, flacht so langsam ab.
Ja, sein Gimmick ist ja etwas, was auffällt. Und also, wie soll ich sagen, das Gimmick wird sich irgendwann auch totlaufen. Also die Gefahr, die ist ja schon ein bisschen da. Und wenn du dann nicht wrestlerisch auf dem Level nachlegen kannst, dann wird es schwer, nicht einen Abflacheffekt zu haben. Und der ist bei Velveteen Dream eben da. Und ich wüsste im Moment auch nicht, wie man ihn in Anführungszeichen retten könnte, außer dass er sich wrestlerisch nochmal überragend gut verbessert, wenn das denn überhaupt sogar helfen sollte. Dream hatte seine Hochzeit, finde ich, gehabt in der Zeit um und bei Mania, wo er, das habe ich mir letztens nochmal angeguckt, dieses Ladder Match um die North American Championship, das war für mich eines der besten Matches des Jahres, hat glaube ich auch 5 Sterne gekriegt von Meltzer, wo er da sein Elbow-Drop von der Leiter gezeigt hat. Also das war ja, er hat ganz krasse Spots genommen in diesem Match. Das war der Punkt, wo alle sagten, ich auch, Dream, hurra, das neue große Ding. Ich weiß nicht, wie es für ihn weitergehen kann. Es wird schwer, das denke ich auch, es wird schwer. Und wenn du ihn ins Main-Roster hochholst, was ja immer gemunkelt wird bei ihm, dann ist die Gefahr noch größer, dass er zum One-Trick-Pony oder One-Hit-Wonder werden könnte, der dann irgendwann zur langweiligen Transe von nebenan mutieren könnte. Und das wäre einfach schade, wenn ein Talent wie Dream auf diesem Level landen würde. Aber das Patentrezept habe ich ehrlich gesagt auch nicht bei ihm.
Ja, schwer. Es ist wirklich schwer. Aber das hier, muss überraschen. Genau, richtig.
So,
und dann haben wir.
Ja, Main Event, ne? Vermeintlicher Main Event. Wargames Match. War Raiders, Hanson und Rowe, Ricochet und Pete Dunne gegen die Undisputed Era. Cole, Fish, O'Reilly und Strong. Die Undisputed Era war auch im letzten Wargames-Match dabei, auch siegreich. Damals waren die Gegner Sanity und waren das nicht sogar drei Teams damals? Sanity war auf jeden Fall da. War nicht sogar damals noch Roderick Strong an der Seite von den Authors of... Doch, die Authors of Pain mit Roderick Strong waren auch noch dabei. Wir hatten drei Dreier-Teams damals.
Mhm, genau.
Cole, Fish und O'Reilly gegen die drei Sanity-Leute und gegen AOP und Roderick Strong. Das Match war geil. Es war richtig, richtig gut. Und wenn ich mir die Worker hier so angucke, ich glaube, das wird auch richtig gut, oder?
Man mag es kaum glauben, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch richtig gut wird.
Wir wollen es nicht ausschließen.
Genau, wir wollen es nicht ausschließen. Es ist halt wieder einfach eine geile Card und es wird wieder ein geiles Takeover. So wie es halt so oft mit WWE ist, mit NXT, Verzeihung, WWE, um Gottes Willen, mit NXT ist. Ich freue mich einfach und das wird ein schöner Abschluss. Und ich meine, letztes Jahr, das Wargames-Match war schon richtig geil. Und das, wenn man hier 40, 50 Minuten gibt. Holla die Waldfee.
Ja gut, wir müssen dann eben noch die Zeit überstehen, bis alle im Ring sind. Gott sei Dank hält man diese Abstände kurz. Das ist das Schlauste, was man machen kann.
Ja.
Und dann werden wir Spots sehen, dann werden wir Action sehen. Und ich weiß nicht, wie man das noch toppen will von den Spots aus dem letzten Jahr. Das war ja schon unglaublich, was da teilweise kam. Das
stimmt, ja.
Ich glaube, was war das? Ein Moonsault von Adam Cole, wo er auf alle raufgehüpft ist. Also das war schon geil. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall riesig drauf. Und ich glaube, das ist eine Show, ich glaube, man kann es sagen, die wieder wohl nicht enttäuschen wird. Und in diesem Sinne, freut euch drauf. Marvin, ja, das war's.
Das war's. Wir sind gut durchgekommen, ne, muss ich sagen.
Ja, knappe anderthalb Stunden werden wir nachher haben.
Hätte länger gedacht, ehrlich gesagt. Wir haben aber soweit alles besprochen, was so in der Wrestling-Welt aktuell los ist.
Ja, beim Marktführer, wir haben den Marktführer gehabt im Moment und das ist aber auch okay. Genau, weil das
im Moment ist nicht viel gerade. Ich komme aber auch zu wenig wieder im Moment, das ist ganz schrecklich. Es ist eine dauerhafte Zeitüberforderung.
Ja, das ist aber leider so. Bei uns beiden.
Ja.
Aber wir werden trotzdem immer versuchen, wenn wir Zeit haben, das irgendwie zu machen. Und bisher hat es ja irgendwie meistens auch irgendwie geklappt jetzt. Also so regelmäßig haben wir es nicht, aber ich werde mich da wieder hinterklemmen, dass wir hier regelmäßig kommen. Und ob das dann jetzt Pfeffi ist oder Julian oder Marvin, irgendein grabe ich aus. Zur Not mache ich es eben mal wieder allein. Da kenne ich auch nichts. Habe ich ja vor 2 Jahren mal gemacht.
Kennst du sehr gut, ja.
Kenne ich auch keine Verwandten. Denn lieber so als gar nicht, weil dafür ist uns das auch zu wichtig mit den Podcasts. Und dafür hören, vielen Dank an euch, dafür hört ihr uns auch mittlerweile in zu großer Anzahl, als dass wir da irgendwie euch auf den Trocknen lassen werden. Insofern, ich gelobe hiermit, dass da was kommt. Über Flashbacks will ich zwar nicht reden, aber das wollen wir ja auch irgendwann nochmal angreifen.
Oh Gott. Ja, das hätte ich dann mal den Gag. Eigentlich hätten wir es am Anfang sagen müssen, wann nehmen wir den nächsten Flashback auf.
Wir machen es gar nicht mehr. Also wir kündigen es an, deswegen ist die Überraschung umso größer, wenn er dann kommt.
Ja, wir machen genau. Wir reden einfach nicht mehr drüber und wir hauen den dann einfach raus, wenn er denn dann kommt.
Das ist eine sehr gute Taktik.
Ja.
Dann Grüße. Ich grüße. Einmal grüße ich die Cressy, die jetzt wieder seit schon ein paar Monaten wieder bei uns im Board zurückgekehrt ist. Genau, Gott sei Dank. Dann grüße ich den Hitman, der immer sehr charmant und freundlich bei uns im Podcast schreibt, dass wir gerne doch mal wieder kommen sollen, aber nicht aufdringlich oder gar fordernd. Dann grüße ich den Thomas und alle, die so lieb geliked haben, dass heute noch was kommt. Jen Whatever ist hiermit gegrüßt. Dann Bernie 72 LP. Jo 2705. Broken Balor, der von einem Mini-Orgasmus von mir sprach wegen Brian's Turn. Ich habe einen Maxi-Orgasmus versprochen. Freue mich aber dann immer so für mich. Spara sei gegrüßt. Mattis 19. Und The Sebastian Und oh ja, er hat auch geliked. Nexus 3D.
Genau, hier ist er. Genießt. Hammer.
Ich werde dich doch nicht unter den Tisch fallen lassen.
Ich habe sogar retweetet. Kannst du das
vorstellen? Das auch noch.
Das auch noch. Ich dachte, komm, weil ich dabei bin, dann kann das ja auch, dann ist das so ein Retweet wert.
Aber dein Gequietsche war auch großartig eben, als ich deinen Gruß erwähnt habe. Wunderbar. Es
ja,
geht
ich
ran.
Dachte, ich mach doch hier mal, ich mach mich doch immer zum Affen für.
Und dafür sind wir
Fans.
Da.
Für unsere
Fans. Unsere Fans, ja.
Ich versuche heute jedes Klischee zu bedienen. Und ich kenne gar heute? Nichts. Was hast du gesagt?
Hast du schon Geld gezählt, um bei den Klischees
zu bleiben? Ja, ja, genau. Ich habe wirklich mein Geld gezählt.
Alle 10 Euro, oder was? Genau, ja, mach's schnell fertig.
Kleingeld habe ich gerade noch zusammen. So, und dann,
ich sagte, also ich zünde hier immer die 10 Euro schon, damit ich es ein bisschen warm habe. Ich habe schon abgestellt, weil das Geld muss ja irgendwo hin.
Ja, eben.
Ja, hast du noch was, Marvin?
Nee, ich habe nichts mehr. Ich schließe mich an. Ich finde euch alle einfach sehr geil. Und, nee, jetzt hört aber auf.
Ja, ich finde uns auch alle geil.
Genau. Super. Nee, ich mag euch alle gerne und danke, dass ihr zuhört. Bleibt uns treu und wenn ihr was auf eurem Herzen habt, dann schreibt einfach unter den Post, den unser Silent oder Julian oder Markus oder wer auch immer erstellen wird, dann einfach drunter. Wir sprechen gerne, markiert uns, wir antworten. Genau, in diesem Sinne.
In diesem Sinne. Schöne Schlussworte von Marvin. Wir hören uns dann irgendwann nach der Series wieder. Macht es gut. Wir waren heute mal brandaktuell, das war es uns wert. Bis bald. Tschüss.
Adios.
Sauber.